HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit David Alf. Hallo.
Wenn mein Finanzminister so arbeiten würde wie Sie, hätten wir ein ernstes Problem.
Herr Laschet, Sie haben absichtlich einen falschen Eindruck erweckt und das machen Sie aus nicht guten Gründen.
Jedes Verbot ist auch ein Innovationstreiber.
Meinen Sie mit Herr Laschet, Sie reden drumherum.
Sie können sich kurz entspannen.
Deshalb darf ich Ihnen kurz sagen,
Ist Ihr Haus durchsucht worden oder nicht?
An Ihrer Frage merkt man, wie sehr Sie unehrlich sind.
Sie haben jetzt hier beide in Ihrer Vergangenheitsbewältigung der CDU und der SPD deutlich gemacht, warum wir beim Klimaschutz dastehen, wo wir derzeit stehen. Und das bedeutet, wir verfehlen unsere Klimaziele.
Wir brauchen mehr Wohnraum, wir brauchen mehr Bauen.
Damit wir Enteignung verhindern, weil wir das nicht wollen, müssen wir jetzt mit einer klaren Regelung zur Mietpreisgrenze dafür sorgen, dass es zu dieser Maßnahme nicht kommen wird.
Die Linke lehne ich ab, aber die Rechte bekämpfe ich.
Also, als erstes sind wir jetzt mal froh, dass das ein gelungenes Triell war.
Es geht heiß her im Wahlkampf, klar, sind noch 2 Wochen, es geht um was. Und da wäre es ganz schön arg viel verlangt, würden die, um die es geht, bei dieser Wahl ganz sachorientiert und nüchtern daherkommen. Aber um wen geht es hier eigentlich? Um Scholz, Laschet, Baerbock? Oder geht es nicht vielmehr um uns, die, die diese Wahl entscheiden werden? Ist aber auch eigentlich egal, denn so emotional die Kandidatin und ihre Kontrahenten derzeit auftreten, so emotional sind auch wir. Wir lassen uns nicht nur von Wahlprogrammen, Zahlen, Daten, Fakten beeinflussen, aber von was eigentlich noch? Unser Tag heißt Wer wählt wie warum? Eine Kreuzchenanalyse. Wir sprechen über das Thema Emotionen. Braucht's die bei der Wahlentscheidung oder sind die vielleicht sogar hinderlich für den rationalen Blick aufs Wesentliche? Wie steht es um unsere politische Bildung? Was beeinflusst, wie ich mich politischen Themen nähere? Wie wählen eigentlich all jene, die nicht schon immer in diesem Parteiensystem leben? Die mit der CDU allein schon deshalb etwas verbinden, weil ihre Oma immer CDU gewählt hat? Es geht um Menschen mit Migrationsgeschichte. Und so viel vorweg, ja, sie wählen anders. Und zu guter Letzt wollen wir darauf blicken, was die Politik nun daraus macht. Denn schließlich wollen sie uns überzeugen, uns gefühlsgetriebene Bauchmenschen. Das haben die 3 stimmgewichtigsten Parteien gestern mal wieder versucht, in einem Triell von ARD und ZDF. Und Alfred Schmidt war dabei.
Berlin Adlershof. In der milden Spätsommerluft stehen rund 100 Leute vor den Fernsehstudios, fast wie Fans, kurz bevor Popstars kommen. 3 Gruppen sind klar erkennbar. Grüne, rote und schwarze Schilder und Poster haben sie dabei. Gleich geht's los. Eine Band aus 4 Musikerinnen sorgt noch für Unterhaltung. Bestellt hat die Musik die CDU. Doch die 4 sagen, das alleine heißt noch nichts.
Also wir sind ja heute Abend beruflich hier. Ja, das muss man mal unterstreichen, ja. Weil natürlich unsere Herzen, also das darf ich, glaube ich, sagen, schlagen in unterschiedlichen.
Ein paar Meter weiter trommelt die SPD-Kandidatin für den Berliner Bezirk Treptow-Köpenick für Olaf Scholz. Anna-Maria Tresnia ist genauso optimistisch wie neben ihr Luise Kranich aus Pankow, die für die Grünen Stimmung macht.
Ja, genau, das ist der Witz, glaube ich. Ne? Einfach unsere Unterstützung zu zeigen und Annalena ein gutes Gefühl zu geben, dass sie da auch mit ihren Argumenten überzeugen kann.
Ich habe großes Vertrauen, dass Olaf Scholz heute das rocken wird. Ich glaube, er wird souverän auftreten und vielleicht auch mal mit dem einen Biss mehr.
Den einen Biss mehr wird Scholz gleich brauchen, denn schon ein paar Minuten nach Beginn der Sendung ist die Rollenverteilung klar. Ein kämpferischer Armin Laschet, der allerdings nicht ganz so bissig redete wie bei der ersten Fernsehdebatte. Ein Olaf Scholz, der spürbar herausgefordert war und dadurch auch mal aus der Reserve musste. Und eine Annalena Baerbock, die oft stärker auf Inhalte einging als die beiden Männer und dabei noch viele Sympathiepunkte sammeln konnte, so die anschließende Umfrage. Die Sendung war zeitweise ein Duell zwischen Laschet und Scholz.
Es ist schon ein Wunder, wie sie selbst in diesem Fall, wenn eine Staatsanwaltschaft in ihr Ministerium kommt und Untersuchungen durchführt, eine solche Schönrednerei an den Tag legen können. Also ich sage Ihnen, wenn mein Finanzminister so arbeiten würde wie Sie, hätten wir ein ernstes Problem.
Herr Laschet, Sie haben absichtlich einen falschen Eindruck erweckt und das machen Sie aus nicht guten Gründen. Deshalb darf ich Ihnen kurz sagen,
Ist Ihrem Haus durchsucht worden oder nicht?
Ja, guck, so an Ihrer Frage merkt man, wie sehr Sie unehrlich sind.
Während sich die beiden die Köpfe heiß redeten, stellte die grüne Spitzenkandidatin fest, 50 Milliarden Euro im Jahr gehen Deutschland verloren durch Steuerbetrug. Das könne nicht so bleiben. Und dann sagte sie einen Satz, den sie noch bei anderen Themen wiederholt. Ich will das ändern.
Jeder zahlt redlich seine Steuern in unserem Land. Der Buchladen, der kleine Unternehmer, die Pflegekraft. Und dass das Thema Steuerbetrug, Geldwäsche nicht in den letzten Jahren absolute Priorität hat. Das fing schon an bei der CDU.
Und dann klicken sich die drei, die fürs Kanzleramt kandidieren, durch die Themenliste. Steuerpolitik, innere und äußere Sicherheit, Klimaschutz, bezahlbarer Wohnraum.
Und das ist auch mein Vorschlag, dass auf Bundesebene den Städten ermöglicht wird, wo wirklich die Mieten explodieren, dass man dort Mietpreisobergrenzen einziehen kann.
Wir brauchen mehr Wohnraum, wir brauchen mehr Bauen, wir brauchen mehr und schnelleres Bauen. Das muss doch das Ziel sein.
Wir streben ein Mietmoratorium ein. Das bedeutet, dass die Mietanstiege begrenzt sind. Aber wir wollen keinen Beschluss machen, der lautet gar keine Steigerung mehr.
Die Inhalte ihrer Wahlprogramme hatten alle drei jeweils gut vorbereitet. Bei taktischen Fragen, etwa nach möglichen Koalitionen oder dem Umgang mit der Linkspartei, zeigten sich keine neuen Positionen. Alle wollten sich offenbar viele Möglichkeiten offen lassen. Kein Wunder, denn eine neue Regierung dürfte mindestens zwei der drei Parteien, SPD, Union oder Grüne, enthalten.
Alfred Schmidt war das über das jüngste Aufeinandertreffen der drei KanzlerkandidatInnen. Und vielleicht wollen sie auch gerade Themen offen lassen, weil sie wissen, was hier wie ankommt, hängt nicht nur von den Themen selbst ab. Emotionen sind entscheidend. Axel Burger ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Gesis-Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften in Mannheim. In seiner Forschung beschäftigt er sich unter anderem mit den psychologischen Grundlagen politischer Einstellungen. Hallo Herr Burger.
Hallo, Herr.
Schaut man sich so ein Triell an, dann geht es da vornehmlich um Fakten, 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 Themen, Themen, Themen. Nach dem Triell gestern wurde dann gefragt, wer war denn der Kompetenteste und wer war die Sympathischste? Und am kompetentesten wurde von den Befragten Olaf Scholz eingeschätzt. Am wenigsten kompetent erschien den Befragten Annalena Baerbock, die aber dafür ausgerechnet die Sympathischste war. Wer darf sich jetzt mehr über seine Spitzenposition freuen? Oder was ist wohl wichtiger für den Wahlausgang? Kompetenz, also ich übersetze das mal in Ratio, oder Sympathie, also Emotionen?
Ja, das hängt ein bisschen immer davon ab, von welchem Amt man spricht. Aber jetzt in dem konkreten Fall, wo es um das Bundeskanzlerinnenamt geht, da kann man, denke ich, schon recht klar sagen, dass die Kompetenz deutlich wichtiger ist. Das merkt man auch an der Rhetorik. Also das, was man, wenn man dem politischen Gegner vorwirft, er oder sie kann es einfach nicht, das ist quasi so das Totschlagargument in dem Kontext. Das heißt, Kompetenz schlägt hier eigentlich schon recht klar die Sympathie.
In meinem Fall war es jetzt so, dass ich fast ein bisschen überrascht war von dieser Diskrepanz aus Kompetenz und Sympathie, dass man Annalena Baerbock jetzt konkret unterstellt, am wenigsten kompetent zu wirken, dafür aber am sympathischsten. Überrascht Sie das auch?
Ja, es ist nicht ganz auszuschließen, dass hier möglicherweise wirklich auch Geschlechtsstereotype durchschlagen. Denn man weiß aus der Forschung, dass gerade Frauen sich oft mit der Situation konfrontiert sehen, dass eben auf der Kompetenzseite hoch bewertet zu werden, damit einhergeht, Einbußen auf der Sympathieseite, also auf der Wärmedimension zu haben. Und auf der anderen Seite bei Frauen, die eben auf dieser Wärme-Sympathiedimension gut bewertet haben, dass denen dann Kompetenz abgesprochen wird. Also das ist so stereotyp verknüpft und das kann schon gut sein, dass das in dem Fall auch hier sichtbar ist.
Welche Rolle spielen denn Emotionen der Wählenden grundsätzlich bei Wahlentscheidungen? Sind die weniger oder genauso wichtig wie das Rationale oder vielleicht wichtiger?
Also zunächst mal ist es oft ganz schwer auseinanderzuhalten, weil eben auch in Emotionen viel Informationen mit drin stecken. Bei Wahlentscheidungen, und das gilt aber eigentlich auch für fast alle Arten von Entscheidungen, spielen Emotionen eine sehr wichtige Rolle. Wir wissen aus der Forschung, dass es Menschen sehr schwer fällt, Entscheidungen zu treffen, wenn ihnen diese Signale, die Emotionen und Gefühle ihnen liefern, nicht zur Verfügung stehen. Und Entscheidungen werden auch nicht notwendigerweise besser, wenn sie frei von Gefühlen getroffen werden. Wenn wir jetzt speziell an Wahlentscheidungen denken, dann wissen wir, dass längerfristige Bindungen an bestimmte Parteien, die viele Menschen aus ihrem Elternhaus übernehmen, eine der stärksten Prädiktoren von Wahlentscheidungen sind. Und diese Parteibindungen haben aber natürlich auch eine ganz starke emotionale Komponente.
Gibt es denn Emotionen, die mehr als andere wahlentscheidend sind, mehr Einfluss haben?
In Wahlkämpfen, in den Personen sehr stark im Fokus stehen. Und das ist ja in dem aktuellen Wahlkampf zur anstehenden Bundestagswahl der Fall, spielt Vertrauen eine ganz wichtige Rolle. Viele Faktoren, von denen man weiß, dass sie für die Beurteilung von Politikerinnen und Politikern sehr wichtig sind, wie Führungsstärke, Kompetenz, Integrität, fließen in das Vertrauen ein, das ich dieser Person gegenüber empfinde. Und für die Entscheidung, in wessen Hände ich die Geschicke des Landes in den nächsten 4 Jahren legen möchte, spielt natürlich das Vertrauen eine ganz entscheidende Rolle. Eine andere Emotion, über die im Kontext von Wahlkämpfen viel gesprochen wird, ist Furcht oder Angst. Bestimmte Aussagen oder Arten von Wahlwerbung zielen ja ganz klar darauf ab, Furcht vor bestimmten Dingen zu wecken. Und Furcht wirkt mobilisierend, denn Emotionen unterscheiden sich darin, wie stark sie mit einer Handlungsnotwendigkeit verknüpft sind. Und diese Handlungsnotwendigkeit ist bei Furcht eben ganz besonders hoch. Und wenn es gelingt, Furcht vor bestimmten Dingen zu wecken, dann geht das auch sehr oft mit der Tendenz einher, dass das furchtauslösende Thema andere Themen überlagert. Insofern ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass das Mittel der Furcht eher weniger von Parteien eingesetzt wird, die auf vielen Politikfeldern gute Argumente vorweisen können, sondern eher von Parteien, die gerne den Wahlkampf auf ein ganz bestimmtes Thema einengen würden.
Ließe sich denn aber nicht aufgrund rein emotionaler Aspekte dann auch so eine Art, ja, wie so ein Valomat konstruieren, der mir nicht themenspezifische Fragen stellt, sondern zum Beispiel, wir bleiben mal bei diesem Thema Furcht, ich habe Angst vor Migration. Könnte sich daraus nicht ein recht zuverlässiges Bild über die politische Einstellung zeichnen lassen?
Ich kann mir das schon gut vorstellen, wenn man da eine Batterie gründlich testet und aufbaut und nach spezifischen Emotionen fragt, dass man dann schon ein schönes Profil hinbekommen würde, das eigentlich auch einem recht klar sagen könnte, zu welcher Partei man tendiert. Oder wenn man das auch noch themenspezifisch macht, ne? Ja. Wenn man eben zu verschiedenen Themen die Emotionen fragt, dass das eigentlich auch ein Profil ergibt, was vielleicht auch ein sehr valider Hinweis sein könnte für Wählerinnen und Wähler, welche Partei sie am ehesten wählen sollten, gemäß ihrer emotionalen Lage.
Ja, den Eindruck hätte ich nämlich jetzt. Aber bedeutet das dann nicht im Umkehrschluss, dass wir die Ratio und sowas wie Wahlprogramme eigentlich überschätzen?
Also grundsätzlich gibt es dafür sehr viele Belege dafür aus der Literatur, dass wir das tatsächlich tun. Dass wir also sehr oft da überschätzen, wie sehr unsere Urteile und Entscheidungen aus kühlen Abwägungen der Pro- und Kontra-Argumente resultieren. Und dass wir dabei vernachlässigen, dass wir, wenn wir ein bestimmtes Argument hören, ja schon eine Voreinstellung haben und das aus einer bestimmten Brille betrachten. Ja, das kann man vielleicht auch bei sich beobachten, wenn man sowas wie das Triell sich anschaut. Es ist ja nicht unerheblich, von wem ein bestimmtes Argument vorgebracht wird. Und vielleicht würden wir das Argument ganz anders bewerten, wenn es von einer anderen Person vorgebracht würde. Von daher ist dann immer eine bestimmte Verzerrung dabei und wir tendieren stark dazu, das nicht auf dem Schirm zu haben. Also diese Verzerrung nicht zu berücksichtigen und eher zu glauben, das war alles aus kühlen Abwägungen.
In Ihrer Forschung geht es auch um die situativen Einflüsse auf politische Einstellungen. Situationen wie ein Lacher bei der Rede des Bundespräsidenten. Ist das damit gemeint?
Ja, das wäre ein gutes Beispiel dafür. So ganz klar ist es in der Forschung gar nicht definiert. Situative Faktoren können zum Beispiel Emotionen sein, die ja per Definition von Situation zu Situation unterschiedlich ausgeprägt sind. Es können aber auch Kontextfaktoren sein, wie beispielsweise, dass ein und dasselbe Argument metaphorisch so verpackt werden kann, dass unterschiedliche Assoziationen geweckt werden. In diesem Fall wäre dieses sogenannte Framing des Arguments ein situativer Faktor oder Kontextfaktor.
Wenn wir jetzt mal bei diesem von mir angebrachten Beispiel bleiben, Armin Laschet hat in einer Situation, in der viele es für nicht hinnehmbar hielten, gelacht. Da wird in Bezug auf diese Diskussion häufig dann eingewandt, naja, man soll sich doch aber bitte den Sachthemen widmen. Alles Gefühlige, habe ich oft den Eindruck, wird irgendwie so wegargumentiert. Es gehe ja schließlich um wichtige Entscheidungen wie das Thema Bundestagswahl. Was würden Sie denn sagen? Wie wichtig oder unwichtig ist denn mein Bauchgefühl in der Wahlkabine?
Ja, so ganz grundsätzlich ist natürlich bei Personenwahrnehmung das Bauchgefühl ganz entscheidend, weil wir da ganz viele Dinge mitverarbeiten, die auch auf einer nicht bewussten Ebene stattfinden und das schlägt sich dann in einem Gefühl nieder, dass ich das Gefühl habe, ich kann der Person vertrauen oder nicht vertrauen. Und gerade in so einem Fall, wo eben Personen stark im Fokus stehen, sagt uns das Bauchgefühl eben sehr viel. Und wir stehen jetzt vor einer Situation, wo wir eben entscheiden müssen, wer soll die Geschicke des Landes irgendwie in seinen Händen haben. Und diese Person wird natürlich sich mit Situationen konfrontiert sehen, die jetzt noch nicht vorhersehbar sind. Und deswegen ist es für uns Wählerinnen und Wähler eben wichtig, das Gefühl zu haben, dass eben diese Person grundsätzlich irgendwie unser Vertrauen genießt. Und insofern ist es nicht ganz verkehrt, da auch auf das Bauchgefühl zu achten.
Das sagt Axel Burger, der sich mit der Psychologie hinter politischen Einstellungen beschäftigt. Vielen Dank. Was uns Wählende umtreibt, dieser Frage gehen wir heute hier im Tag nach, aber tun das nicht als Erste. Bereits Kurt Tucholsky hat in seinem satirischen Stück Ein älterer, aber leicht besoffener Herr eben jenen älteren, aber leicht besoffenen Herren losgeschickt auf Wahlkampfveranstaltungen, damals in der Weimarer Republik, um herauszufinden, wie ticken sie denn, diese Wähler?
Haben Sie einen Augenblick Zeit, ja? Es handelt sich nämlich bezüglich der Wahlen. Ich bin sozusagen ein Opfer von unserer Parteizerrissenheit. Deutschland kann ja gar nicht untergehen. Ich glaube, ich muss was Komisches gegessen haben. Getrunken natürlich auch, aber mit Maßen. Also, das war so. Gestern Morgen sagst du meine Jattin, ich sage Friede, sag, heute ist Sonntag, ich werde mal ein bisschen rumhören, was die Leute so wählen tun. Man muss sie ja auf den Laufenden halten, das ist eine pathologische Pflicht. Ich hab nämlich einen selbstständigen Gemüseladen. Also, sie packt mir ein paar Stullen ein und ich zolle los.
Und was er da erlebt, erfahren wir natürlich noch im Laufe dieser Sendung. Einer Sendung, die uns selbst auf den Grund gehen möchte, uns Wählenden. Was beeinflusst uns so bei einer Wahl? Ohne Emotion, das ist bereits klar geworden, geht es nicht. Aber es wäre auch falsch zu behaupten, dass es nur darum ginge, auch wenn der Wahlkampf hier und da den gegenteiligen Eindruck vermitteln mag. Ein gutes Beispiel für einen recht emotionsarmen Umgang mit der Entscheidungsfindung ist der sogenannte Wahlomat, ein Online-Tool, das uns die Entscheidungsfindung bei der anstehenden Wahl erleichtern soll. Wie genau, erklärt uns Anne Burkhardt.
Zuerst sind die Wählerinnen und Wähler gefragt. Mehr Geld für den Verteidigungshaushalt, höhere Steuern für den Flugverkehr, mehr Einfluss des Bundes auf die Schulpolitik der Länder. 38 dieser Thesen können Interessierte mit Zustimmung, Ablehnung oder neutral beantworten. Am Ende kommt raus, welche Parteien am besten zum eigenen Meinungsbild passen können, aber nicht unbedingt müssen. Der Wahlomat soll vielmehr ein Denkanstoß sein, sagt der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn, Thomas Krüger.
Der Wahlomat möchte gerne informieren und heranführen an die Parteiprogramme, an die Wahlprogramme. Das sind Thesen, die dann den Parteien zugeleitet werden, die beantwortet werden mit ja, nein, neutral und damit autorisiert ein Ergebnis ausspielen, sodass man sich vergleichen kann mit den entsprechenden Wahlprogrammen der Parteien.
Dazu hat die Bundeszentrale für politische Bildung neue Features eingebaut, zum Beispiel ein sogenanntes Tuning-Tool. Wer will, kann da eines oder mehrere Themen als besonders wichtig markieren. Sie zählen dann doppelt und beeinflussen stärker das Ergebnis. Ebenfalls neu, der direkte Vergleich von drei Parteien in Bezug auf bestimmte Themen. Und man kann auch seine eigene Meinung mit den Positionen der Parteien vergleichen, so Lea Schenk aus dem Wahlomat-Team.
Ich kann auch da entscheiden, welche Parteien mich besonders interessieren und kann eben so mir die Argumente ansehen, die es gibt für eine These. Das ist spannend, weil es eben manchmal eine Position gibt, also zum Beispiel stimmen Parteien zu, sie haben aber vielleicht ganz andere Gründe dafür.
Die Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn will mit dem Wahlomat für die Bundestagswahl besonders junge Wählerinnen und Wähler ansprechen. Dafür haben 19 junge Frauen und Männer das wissenschaftliche Redaktionsteam unterstützt, sowohl bei der Auswahl der Themen als auch bei den Formulierungen. Mit dabei Alina Langenberg aus Gummersbach.
Zu Beginn war die größte Herausforderung, diese ganzen Themen in wirklich ein oder zwei Satzthesen zu packen und das Ganze so zu formulieren, dass es wirklich jeder versteht. Sehr, sehr spannend, aber definitiv auch nicht einfach.
In den vergangenen Jahren haben besonders Wählerinnen und Wähler mit Behinderung kritisiert, dass der Wahlomat nicht komplett barrierefrei ist. Sehbehinderte können sich zwar die einzelnen Thesen vorlesen lassen, aber nicht direkt per Sprachbefehl antworten. Der Grund sei der Datenschutz, so die Bundeszentrale für politische Bildung. Der Wahlomat darf keine Audioeingaben speichern. Die Arbeiterwohlfahrt bemängelt, dass es keine Version in leichter Sprache gibt. An dieser komplexen Aufgabe werde noch gearbeitet, so Pamela Brandt von der Bundeszentrale für politische Bildung.
Bei einer Übersetzung anderen Sprachen, auch in leichter Sprache, war es immer wieder das Problem. Die Übersetzung war tatsächlich nicht deckungsgleich mit unserer Originalthese. Deshalb waren wir lange auf einer Suche und sind es leider noch, dass wir ein anderes Tool entwickeln müssen in leichter oder einfacher Sprache. Das ist uns bislang nach all unseren jahrelangen Versuchen nicht möglich gewesen.
Pamela Brandt sagte das eben. Sie arbeitet bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Von eben jener stammt der Wahl-O-Mat. Und der politischen Bildung wollen wir uns jetzt widmen. Wie sie diese themenorientiert ausgestaltet, das hat der Beitrag von Anne Burkhardt gerade gezeigt. Aber das Gespräch mit Herrn Burger zu Beginn dieser Sendung zeigte ja auch, nur auf Themen zu setzen, das wird uns Menschen gar nicht gerecht. Mag vielleicht sogar kontraproduktiv sein. Tonio Öftering ist Professor für politische Bildung an der Universität Oldenburg und hat unter anderem an einem Band mitgearbeitet, der den Titel trägt »Politische Bildung mit Gefühl«. Hallo, Herr Öftering.
Ja, hallo.
Gefühle und politische Bildung, das steht dann einleitend gefühlt über jedem Text zu dem Thema. Diese Kombination, die sei sehr umstritten. Wieso?
Ja, das Ganze gründet ein bisschen in der Geschichte der politischen Bildung, besonders in Deutschland, die sich eben nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst einmal bewusst abgrenzen wollte gegenüber der ja doch sehr überbordenden Emotionalisierung von Politik im Nationalsozialismus. Und dementsprechend galt es nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem immer das rationale Urteil, die rationale Argumentation, die rationale Analyse in den Vordergrund zu stellen, um eben genau so einer überwältigenden Emotionalisierung, wie sie im Nationalsozialismus gang und gäbe war, entgegenzuwirken.
Jetzt könnte man ja aber sagen, das ist ja grundsätzlich vielleicht sogar fortschrittlich, sich ganz nüchtern mit Politik und ihren Fakten auseinanderzusetzen. Schützt uns das nicht vielleicht sogar vor genau jenen politischen Extremen, die komplett auf, ja, Gefühle setzen?
Ja, da muss man sehen, dass aus meiner Sicht der Gegenstand, von dem wir hier sprechen, also Politik und das Politische, eigentlich verfehlt werden, wenn man so tut, als gäbe es hier einen von Emotionen freigestellten Blick auf den Gegenstand. Das ist aus meiner Sicht nicht der Fall. Also wir wissen auch aus der Lernpsychologie, dass Emotionen bei einem Erfassen eines Gegenstandes immer eine zentrale Rolle spielen. Die haben sozusagen das erste und das letzte Wort. Man begegnet dem Gegenstand, also in dem Fall Politik, mit bestimmten Gefühlen von vornherein. Und auch wenn wir ein Urteil fällen, wenn wir eine Entscheidung fällen, spielt der Bauch ein Stück weit immer mit. Und wenn wir uns angucken, wie Politik real passiert, dann ist es natürlich so, dass die Akteure in der Politik ganz bewusst Emotionen ja nutzen, vielleicht auch schüren, also sei das Angst vor einer sogenannten Flüchtlingswelle oder vielleicht auch Mut zum Zupacken. Das sind alles Emotionen, die da ganz bewusst auch transportiert und geschürt werden. Und wenn man jetzt so tut, als könnte man das alles ausklammern, dann erfasst man auch den Gegenstand einfach nur unvollständig. Und deswegen ist es schon wichtig, diesen Aspekt auch mit reinzunehmen. Es geht aus meiner Sicht aber weniger eben um ein Entweder-Oder, wie das vielleicht eben in den letzten Jahrzehnten teilweise zu sehr der Fall war, sondern tatsächlich darum, beides zu sehen. Also auch politische Kräfte, die aus einer demokratischen Sicht Emotionen auf eine negative Art und Weise zu instrumentalisieren suchen. Die kann man natürlich rational analysieren, aber ein Teil dieser Analyse muss eben auch ganz bewusst sein, auch die Emotionen zu analysieren, die da eben auch eine Rolle mitspielen.
Ich hatte ja eingangs gesagt, dass das nicht ganz unumstritten ist, dass diese Gefühlskomponente da jetzt Einzug hält. Wie ist denn der Status quo in der politischen Bildung? Wird das schon so richtig gelebt oder sind das erstmal nur so Erwägungen, die Menschen wie Sie haben?
Da würde ich sagen, dass die politische Bildung sich noch in einem Prozess, in einem Diskussionsprozess findet. Also es gab ja diesen von Ihnen bereits angesprochenen Band. Es gibt auch noch andere Publikationen dazu, die aber alle eigentlich erst im Laufe der letzten vielleicht 10 Jahre oder sowas angefangen haben, sich stärker für die Berücksichtigung von Emotionen in der politischen Bildung auszusprechen. Und es gibt inzwischen auch einschlägige Dissertationen dazu. Also das Thema ist noch ein bisschen im Aufbau und auch noch nicht ganz ausdiskutiert.
Ich habe das gefragt, auch als jemand, der in die Schule gegangen ist, dort politisch gebildet wurde, als jemand, der Politikwissenschaften studiert hat vor gar nicht allzu langer Zeit und der sowas wie das, was Sie dort beschreiben und eigentlich fordern, dann nicht so sehr erlebt hat. Was beobachten Sie denn an denen wie mich jetzt, die jetzt über viele Jahre hinweg ohne diese Gefühlskomponente politisch gebildet wurden? Erleben Sie da so einen Missstand irgendwo, wo Sie sagen, dem müssen wir jetzt begegnen durch die Einbeziehung von Emotionalem?
Jetzt in Ihrem Fall ist es so, dass Sie natürlich der politischen Bildung schon relativ weit entrückt sind. Wir haben sozusagen gar nicht mehr so den Zugriff auf Sie. Aber grundsätzlich würde ich natürlich schon sagen, dass es ein lohnenswertes Unterfangen ist, sozusagen auf allen Ebenen politischer Bildung diese Aspekte stärker zu berücksichtigen. Und um das vielleicht kurz ein bisschen zu veranschaulichen, also wenn Sie sich ein Lernsetting vorstellen, völlig egal, ob in der Schule oder in der Universität, da sind ja sozusagen immer drei wichtige Komponenten. Man kann sich das wie ein Dreieck vorstellen, beteiligt. Das ist zum einen der Gegenstand, Politik, über den habe ich gerade schon gesprochen, wie da Emotionen verankert sind. Und es gibt aber natürlich als weitere Beteiligte immer auch die Lehrerinnen und Lehrer und die Schülerinnen und Schüler bzw. die Lernenden. Und dann ist es eben so, dass Emotionen auf allen dieses Dreiecks eine große Bedeutung haben. Es ist eben auch so, dass die Lernenden bereits mit Emotionen einem Lerngegenstand begegnen und auch die Lehrenden selber immer mit bestimmten Emotionen einen Lerngegenstand einbringen. Also beispielsweise weiß ich, dass wenn Lehrerinnen und Lehrer ein Thema Rechtsextremismus oder Antisemitismus im Unterricht machen wollen, dass sie dann manchmal ja mit negativen Emotionen auch reingehen, mit Angst vielleicht, dass dort in der Klasse oder in der Lerngruppe plötzlich eben Rechtsradikale vielleicht sich zu Wort melden, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss. Es gibt aber natürlich auch Thema Menschenrechte oder Klimaschutz, dass die Lehrenden eben mit sehr positiven Gefühlen von vornherein in den Unterricht gehen. Und diese emotionalen Grundierungen sind bei allen drei Ecken dieses Dreiecks einfach da. Und dann würde es ja aus meiner Sicht eben nicht rumgehen, jetzt einfach die nur zu rationalisieren, indem man sagt, jetzt schieb doch mal deine Emotionen beiseite und guck dir den Gegenstand unverstellt an, sondern dass man diese Emotionen auf allen Ebenen tatsächlich auch zum Unterrichtsgegenstand macht und reflektiert. Also die Frage stellt, was habe ich für Emotionen, wo kommen die her? Ist es vielleicht tatsächlich so, dass die Emotionen sich als Lernblockade darstellen? Also das ist dann auch genau das, wie man eben sagen kann, dass man damit auch umgehen kann, auch mit problematischen Emotionalisierungen, dass man die Emotionen aber eben nicht beiseite schiebt, sondern eben als Teil der Wahrnehmung und des Lernprozesses in das Lernen und im besten Fall Bildungsgeschehen zu integrieren.
Tonio Oeftering sagt das. Er ist Professor für politische Bildung und spricht sich dafür aus, Emotionen in eben jene Bildung einzufügen. Ohne ging es nicht. Vielen Dank. 1930 erschien Kurt Tucholskys Ein älterer, aber leicht besoffener Herr, eine Satire auf die Parteienlandschaft der Weimarer Republik. Den ersten Teil haben wir bereits gehört. Was dieser Herr auf seiner ersten Parteiveranstaltung nun erlebt, das hören wir jetzt.
Und dann war ich, dann war ich bei den Sozis. Ich bin nämlich bei Lichte besehen ein alter, geübter Sozialdemokrat. Mein Vater war aktiver Unteroffizier. Da liegt die Disziplin so in der Familie. Also wie ich in den Saal komme, da hat auch gerade einer so schön geredet. Und während die Leute schliefen, da sah ich zu den Ehen, der neben mir saß, Genosse, sah ich. Genosse, sag mal, wieso wärst du eigentlich SPD? Ich dachte, der Mann kippt mir vom Stuhl. Donnerwetter, sagt er, nun wähle ich schon 22 Jahre diese Partei, aber warum ich das tue, das hat man noch nicht überlegt. Guck mal, ich bin in meinem Bezirksweder Schriftführer, auf unsere Saalabende ist es immer so gemütlich, wir kennen die Kneipe, das Bier ist auch gut, am 1. Mai machen wir unseren Ausflug und abends ist Fackelzug, es hat sich alles so schön eingeschaukelt.
Wer wählt wie warum? Dieser Frage gehen wir in dieser Tagausgabe heute auf den Grund. Und die Frage nach dem Wer ist natürlich entscheidend. Was sich bislang gut pauschalisieren ließ, war die Erkenntnis, Gefühle spielen eine große Rolle. Darüber hinaus die Millionen Wahlberechtigten über den sprichwörtlichen Kamm zu scheren, wenn es um ihre Motive geht, ist wohl schwer bis unmöglich. Wir wollen also mal auf einen Teil dieser Wahlberechtigten schauen, der bemerkenswert selten in den Fokus gerückt wird, jedenfalls wenn es um ihr Wahlverhalten geht. Menschen mit Migrationsgeschichte. Meine Kollegin Hadija Haruna Oelker erklärt uns das mit diesen Wahlen in einer Migrationsgesellschaft am eigenen Beispiel.
Ich komme aus einem Arbeiter- und Angestelltenhaushalt. Als ich Kind war, wählten meine Eltern immer die SPD. Damit waren sie nicht allein in ihrer Klasse. Vor 30 Jahren fühlten sich viele dort eng mit den Sozialdemokraten verbunden. So auch meine Mutter als Krankenschwester und Gewerkschaftlerin und mein Vater als einstiger ghanaischer Migrant, der Lastwagen fuhr. Schon meine Großeltern vom bayerischen Dorf hatten sozialdemokratisch gewählt. Und so wusste auch ich bei meiner ersten Wahl mit 18, was ich wählen wollte. SPD. Das war 1998. Irgendwann kam der Wechsel. Nicht nur bei mir, sondern auch in meiner Familie. Wir sind ein Beispiel dafür, wie die Migrationsgesellschaft ihr Wahlverhalten über die Jahre verändert hat. In einem Themenschwerpunkt des Mediendienstes Integration lese ich, wie sich alte Parteibindungen teilweise aufgelöst haben. Insbesondere mit Blick auf die einzelnen Gruppen der Eingewanderten. Wie wählen Menschen mit Migrationsgeschichte heute? Unter ihnen sind zwar nie nur Arbeiter und Arbeiterinnen gewesen, aber inzwischen sind immer mehr Menschen mit höheren Bildungsabschlüssen dazugekommen, AkademikerInnen und insbesondere deren ebenfalls akademische Nachkommen. So hat die Hinwendung zu den Grünen oder den Linken auch mit Fragen des sozialen Aufstiegs oder mit einem Sinn für soziale Gerechtigkeit zu tun. Viele wählen links, aber nicht alle. So erhielt 2019 die CDU bei den türkischstämmigen Deutschen deutlich mehr Zustimmung als früher. Weniger aber bei den Spätaussiedlern, die sich eher der AfD zuwandten. Laut einer Studie des Sachverständigenrats für Integration und Migration gehen 65% der Menschen mit Migrationsgeschichte wählen. Bei Deutschen ohne Migrationsgeschichte sind es mehr, nämlich 85%. Das wird unter anderem damit begründet, dass sich Menschen mit Migrationsgeschichte nicht vertreten fühlten, weil bislang auch nur 8% der Abgeordneten einen Migrationshintergrund haben. Ich erinnere mich noch, wie mein Vater mir 2019 begeistert ein Video der grünen Politikerin Aminata Touré schickte. Sie war gerade die jüngste und erste schwarze Vizepräsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landtages geworden. Repräsentation zählt. Das zeigt auch diese Bundestagswahl mit ihren vielen kleinen und neuen Parteien, die auf Diversität setzen. Und die wachsende Generation der Nachkommen von Eingewanderten, die auf ihre Rechte pochen, weil manche von ihnen nur zuschauen dürfen.
Meine Oma lebt seit den 70ern in Deutschland. Sie ist nicht stimmberechtigt. Meine Mutter ging in Deutschland in die Schule. Sie ist nicht stimmberechtigt. Ich wohne seit 2009 in Deutschland. Ich bin nicht stimmberechtigt.
Schreibt die Autorin Sibel Schick in einem Post auf Instagram, der tausende Male geliked wurde. Sie ist eine von fast 10 Millionen mit ausländischem Pass, für die der 26. September ein Sonntag wie jeder andere sein wird. An dem damit fast 15% der Menschen in Deutschland nicht über die Zukunft des Landes, in dem sie leben, mitentscheiden dürfen. Viele von ihnen hätten das gerne anders und wünschen sich deshalb eine Reform oder ein umfassendes Einwanderungsgesetz. Doch kommen Menschen mit Migrationsgeschichte in den Wahlprogrammen nur bedingt vor. Und wenn, dann geht es viel um Flucht und Asyl. Themen, die aber nur einen kleinen Teil des Themenspektrums ausmachen. So heißt es zum Beispiel in einer aktuellen Auswertung der Wahlprogramme vom Institut für Weltwirtschaft: Unspezifisch und ohne konkrete Konzepte in ihren Programmen versäumen die Parteien die für Deutschland wichtigen Gestaltungsmöglichkeiten.
Meine Kollegin Hadija Haruna Oelker war das mit ihrem Beitrag über das Wahlverhalten derjenigen, die nicht schon immer in Deutschland leben und jener, die das vielleicht tun, aber ihre Eltern nicht. Jannis Jakobsen ist Migrationsforscher an der Freien Universität Berlin und Mitautor einer Studie rund um Forscher am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hier ging es um die Parteienbindung, konkret bei Menschen mit Migrationsgeschichte. Hallo Herr Jakobsen.
Schönen guten Tag.
Ich glaube, gleich zu Beginn ist eine Begriffserläuterung notwendig. Parteibindung, bedeutet das, dass ich eine Partei immer und immer wieder wähle oder ihr zumindest sehr zugeneigt bin?
Also wir sprechen in der Wissenschaft entweder von der Parteibindung oder eigentlich noch eher von der Parteiidentifikation. Die Parteiidentifikation ist im Grunde eine langfristige parteipolitische Orientierung, die in der Regel in der frühen Jugend, da sprechen wir dann sozusagen von der Sozialisationsphase, herausgebildet wird und dann langfristig stabil ist und dann im Grunde ja bei politischen Sachfragen eine Orientierungshilfe bietet. Das bedeutet aber nicht, dass ich immer bei jeder Partei, sei es bei der Kommunalwahl, bei der Landtagswahl oder Bundestagswahl, immer starr die gleiche Partei wähle, sondern durchaus auch mal eine andere. Aber wie gesagt, es ist eine langfristige parteipolitische Orientierung.
Der Tenor Ihres Studienergebnisses ist, Menschen mit Einwanderungsgeschichte binden sich seltener an Parteien als die restliche Bevölkerung. Ist das denn überhaupt ein Problem?
Das ist die Frage, unter welchem Blickwinkel man das jetzt betrachtet. Aus einer Forschung oder einer Migrationsforschungsperspektive sehen die Parteiidentifikation durchaus als ein Marker der politischen Inklusion. Also der Frage, ob die Parteien es schaffen, bestimmte Themen zu besetzen, zum Thema zu machen, programmatisch umzusetzen oder beispielsweise bei Debatten jetzt, wenn es um die Bundestagswahl geht, in den Fokus zu rücken. Weil so, und das ist die Annahme, bilden dann Personen, die nach Deutschland eingewandert sind oder deren Nachfahren, also die, die nicht unbedingt hier geboren sind und quasi schon in der frühen Jugend hier gelebt haben, auch eine langfristige Parteibindung heraus. Und wenn wir jetzt sehen, das zeigen wir in der Studie, ne, im Jahr 2019 haben rund ein Drittel der Personen mit Einwanderungsgeschichte eine Parteiidentifikation angegeben, nehme die Jahre 2017, 2018 hinzu, sind es rund die Hälfte, sprich die Hälfte sind langfristig politisch ungebunden. Bei den Personen ohne Einwanderungsgeschichte sind es nur ein Drittel. Dann ist es sozusagen aus einer Migrationsforschungsperspektive ein Hinweis darauf, dass die politische Inklusion zumindest erstmal nicht gelungen ist in dieser Gruppe oder zumindest weniger stattgefunden hat.
Aber das würden Sie ja mutmaßlich nicht über jene Wählerschicht sagen, die keine Einwanderungsgeschichte hat und dennoch eine immer schwindendere Parteibindung vorweist. Denn das sagt man ja immer. Also Parteibindungen werden, besonders die langfristigen, immer labiler, immer seltener. Ist dann die Aufgabe von Parteien nicht mehr denn je, nicht sich auf eine Stammwählerschaft auszuruhen, sondern von Wahl zu Wahl, um alle zu buhlen? Ist das nicht dann so gar eigentlich für alle ein gewinnbringender Prozess?
Also ganz grundsätzlich ist es die Aufgabe der Parteien, am politischen Willensbildungsprozess teilzunehmen und die politischen Interessen, die es in der Bevölkerung gibt, irgendwie in ihre Programmatik einfließen zu lassen. Das schon mal ganz grundsätzlich. Jetzt sehen wir in der Tat, dass seit Mitte der 80er Jahre in Deutschland, aber auch in anderen westlichen Demokratien die Parteiidentifikation abnimmt. Das nennt man in der Wissenschaft The Alignment. Die Frage ist ja, und das ist auch die Frage, die wir uns gestellt haben im Hinblick auf Eingewanderte, nimmt die bei bestimmten Gruppen überproportional ab oder ist die überproportional geringer? Wir könnten ja auch fragen, jetzt gar nicht im Hinblick auf Eingewanderte, sondern auf Personen, die in einer bestimmten Bildungsschicht leben oder in einer bestimmten Arbeiterschaft leben, ob die beispielsweise auch eine geringere Parteiidentifikation herausbilden. Das wäre ebenso ein Hinweis darauf, dass sozusagen deren politischen Interessen ebenso wenig oder in geringerem Maße zumindest Beachtung finden. Also sozusagen die Frage, welchen Prozess schauen wir uns an?
Schauen wir mal auf diese genauen, detaillierten Bevölkerungsgruppen innerhalb dieser Einwanderungsgruppe. Die ist ja sehr heterogen. Da gibt es ja, das haben wir auch gerade im Beitrag vorher gehört, jene, die hier ankamen und eigentlich durch das komplette Milieu hinweg SPD gewählt haben und sich das im Laufe der Zeit verändert hat. Was haben Sie da herausgefunden?
Also auch da ist es mir ganz wichtig zu betonen, dass wir es hier mit einem heterogenen Milieu zu tun haben, das ganz, ganz vielfältige politische Interessen hat. Wenn wir jetzt auf die unterschiedlichen Parteien schauen und vor allem erstmal auf die beiden großen Parteien im Bundestag, die CDU und die SPD, dann sehen wir dort seit Mitte der 80er Jahre durchaus eine Dynamik. Und zwar ist es so, dass Mitte der 80er Jahre Personen aus sogenannten Anwerbeländern, also Spanien, Italien, Ex-Jugoslawien, über 50% der SPD zugeneigt haben. Und da haben wir tatsächlich eine sinkende Dynamik in den letzten Jahrzehnten zu verzeichnen. Also die SPD schafft es immer weniger, dieses Milieu an sich zu binden, während es beispielsweise bei der CDU steigt. Also tatsächlich ist es so, dass wir auch innerhalb der Parteien und welche Personen sich sozusagen an diese Parteien langfristig binden, durchaus eine starke Dynamik sehen.
Können Sie erklären, in dem konkreten Fall, woran das vielleicht festzumachen ist, dass es die SPD am Anfang geschafft hat, für sich zu werben und die CDU jetzt?
Also da können wir natürlich erstmal nur mutmaßen. Aber grundsätzlich ist es so, und das wird ja der SPD vielfach unterstellt, dass ihr klassisch tradiertes Milieu sozusagen der Arbeiterschaft in den letzten Jahren vernachlässigt hat. Und wenn wir jetzt auf Personen aus den Anwerbeländern schauen, die sind ja vielfach als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen und waren genau eben in dieser Arbeiterschaft verhaftet, dann sehen wir wahrscheinlich hier einen Prozess, der parallel verläuft zwischen Personen mit Einwanderungsgeschichte und denjenigen, die auch keine Einwanderungsgeschichte haben, aber auch eben in der Arbeiterschaft verhaftet sind. Also ich denke, dass man da sozusagen mehrere Prozesse hat. Interessanterweise ist es, um das gegenüberzustellen, sehen wir bei der Linkspartei seit den 90er Jahren eine stark positive Dynamik. Also immer mehr Personen mit Einwanderungsgeschichte binden sich tatsächlich langfristiger an die Linkspartei. In den 90er Jahren waren das vergleichsweise noch weniger als Personen ohne Einwanderungsgeschichte. Mittlerweile sind es relativ gesehen sogar mehr als Personen ohne Einwanderungsgeschichte.
Sie und Ihre Kollegin, das wurde jetzt auch im Gespräch hier deutlich, haben auch Forderungen formuliert, unter anderem politische Interessen Eingewanderter und ihrer Kinder gezielt zu vertreten. Das müsse stärker wahrgenommen werden. Angesichts der Zahlen, wir reden hier immerhin von 12% der Wahlberechtigten, was müsste sich am Umgang mit diesem Thema ändern?
Ganz, ganz wichtig ist tatsächlich die Stimme der Betroffenen zu hören, also in dem Fall Personen mit Einwanderungsgeschichte. Und wenn wir auf den aktuellen Bundestagswahlkampf schauen, dann erstaunt es doch sehr, dass beispielsweise der NSU oder der NSU-Prozess, aber auch die Anschläge von Halle und Hanau und das, was man daraus lernt und was man zukünftig an Sicherheitspolitik für diese betroffenen Personen, also Personen mit Einwanderungsgeschichte oder jenen, denen sozusagen eine rassistische Zuschreibung passiert, also als Nicht-Deutsche wahrgenommen werden, was das für die bedeutet. Sprich also den Schutz vor Diskriminierung beispielsweise in den Vordergrund zu rücken. Das sehen wir aktuell im Bundestagswahlkampf nicht. Sprich, hier wird ein ganz zentrales Thema, von dem insbesondere Eingewanderte und deren Nachfahren betroffen sind, das wird hier nicht gesetzt. Und ich denke, das ist durchaus ein Fehler, weil man so natürlich diese Personengruppe noch stärker an sich binden könnte, indem man ihnen hierfür Gehör verschafft.
Das sagt Jannis Jakobsen, der an einer Studie beteiligt war, die die Parteibindung von Menschen mit Migrationsgeschichte untersucht hat. Vielen Dank, Herr Jakobsen. Und ein letztes Mal für heute gebe ich ab an den älteren, aber leicht besoffenen Herren. Keine Angst, ich beleidige nicht irgendwelche Kollegen. So heißt Kurt Tucholskys Stück aus dem Jahr 1930, das die Parteien und ihre Wählerschaft in der Weimarer Republik persifliert.
Wo war ich stehen geblieben? Ja. Dann habe ich erstmal einen Kimmel getrunken und dann war ich noch bei den kleinen Parteien. Bei den Deutschen Mieterbund, da gab's Helletbier. Bei den Tannenbergbund gab's Schwedenpunsch. Bei der Häuserpartei gab es wieder Kümmel, bei der Wirtschaftspartei und dann war ich blöd. Ich wollte ja noch bei den Kommunisten gehen, aber ich konnte bloß noch von einer Laterne zur anderen. Und so bin ich dann nach Hause gekommen. Mutterkin, habe ich gesagt, Mutterkin, ich habe das deutsche Volk bei seiner Wahlvorbereitung studiert, besoffen bist du, sagst du. Das auch seid, aber das nur nebenbei. Na, was willst du nur wählen, du Suffkopf, sagst du? Moment, sage ich, Moment. Ich wähle eine Partei, die uns einen starken Mann gibt, wie unseren geliebten Kaiser Wilhelm und auch den ollen Hindenburg sagt, sowie bei aller Aufrechterhaltung unserer verfassungsmäßigen Rechten einen Diktator wie Max Schmeling sagt. Und dann bin ich aus Fenster gefallen. Nehmen wir noch eine kleine Molle, wa? Na Mensch, Sie müssen ja aus Hause, wa? Auf alle Fälle wünsche ich Sie eine vernünftige Wahl. Halten Sie die Fahne hoch. Denn sehen Sie mal, die Wahl ist der Rummelplatz des kleinen Mannes. Einmal alle 4 Jahre, da tun wir so, als ob wir täten. Aber aufgelöst und regiert werden wir doch. Gute Nacht.
Es geht in die heiße Phase dieses Bundestagswahlkampfs. Knapp 2 Wochen haben wir noch. Einige haben sich schon entschieden, einige haben schon gewählt. Und wir sprechen heute darüber, was uns bei dieser Wahl eigentlich wie beeinflusst. Bislang waren Emotionen das ganz große Thema, aber auch Fragen nach der Herkunft. So ist es ein wichtiger Aspekt, inwiefern die unterschiedlichen Milieus auch Einzug in Wahlprogramme und schlussendlich auch Parlamente halten. Ein Thema, das über alle Milieus hinweg und völlig unbeeindruckt von, ja, allem da ist, ist die Corona-Pandemie. Wenn wir uns also heute die Frage stellen, was uns beim Wählen eigentlich beeinflusst, dann müssen wir wohl oder übel auch darüber sprechen, welche Rolle spielt eigentlich die Pandemie. Björn Dahke erzählt es uns.
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
Corona ist die größte Herausforderung, die Bayern seit dem Zweiten Weltkrieg zu bestehen hat.
Wir arbeiten jeden Tag daran, diese Situation gemeinsam gut zu bewältigen.
Politik im Krisenmodus. Seit 1,5 Jahren geht das so. Frühjahr 2020 erschlägt die sogenannte Stunde der Exekutiven. Die Beliebtheit der Regierung aus Union und SPD steigt. Etwa 2/3 der Befragten im ARD-Deutschland-Trend sagen, sie seien zufrieden mit der Regierung. Anfang September 2021 sagen das nur noch gut 1/3 der Befragten. Die Unzufriedenen sind in der Mehrheit. Das Corona-Krisenmanagement spielt nach Ansicht von Wahlforscher Nico Siegel von Infratest DIMAP dabei aber eine untergeordnete Rolle.
Corona wird diese Wahl nicht entscheiden, aber bei vielen Themen spielt natürlich das Corona-Thema im Moment mit. Nehmen Sie nur die Frage von Zukunft, von Bildung und Digitalisierung von Schulen.
Corona wird von den Wählerinnen und Wählern im neuen ARD-Deutschland-Trend als das drittwichtigste Thema genannt. Wichtiger sind Zuwanderung und mit großem Abstand am wichtigsten Umwelt und Klima. Am ehesten trauen die Menschen den jetzigen Regierungsparteien CDU, CSU und SPD zu, das Land gut durch die Pandemie zu führen. Die Kritiker der Corona-Krisenpolitik sieht der Wahlforscher woanders.
Das sind vor allem diejenigen, die zur AfD tendieren. Und da kann es durchaus jetzt Mobilisierungseffekte geben. Neben dem Thema Zuwanderung kann Corona da ein Stück weit mobilisieren.
Auch der FDP könne ihre Kritik am Corona-Krisenmanagement der Regierung nützen. Frank Staus ist Politikberater in Berlin. Er hat in der Vergangenheit zahlreiche Wahlkampagnen entwickelt, vor allem für die SPD. Seine Erklärung, warum Corona im Wahlkampf keine große Rolle spielt, es ist ein Thema von gestern und die Kanzlerin als oberste Corona-Krisenmanagerin tritt ab.
Die Wählerinnen und Wähler sind gezwungen, jetzt sich zu entscheiden, will ich eine Kanzlerin Baerbock, einen Kanzler Scholz, einen Kanzler Laschet? Und da werden andere Kriterien angelegt als Entscheidungen in der Vergangenheit, sondern das Kriterium ist, wer führt uns besser in die Zukunft.
Für die Parteien und ihre Wahlkampagnen macht die Pandemie dagegen einen großen Unterschied. Seit Wochen schon werden Briefwahlunterlagen verschickt. Wählerinnen und Wähler entscheiden sich jetzt, zu Hause, nicht erst am 26. September im Wahllokal. Das ändert auch die Dramaturgie des Wahlkampfes.
Sie müssen die Aufmerksamkeit über 6 Wochen halten und nicht auf einen Tag hinarbeiten, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Das stellt eben viele Anforderungen, auch finanzieller Art, aber auch was Manpower angeht, was das Aufrechterhalten von Energie und den Einsatz der Kandidaten angeht.
Die Wahlforscher von Infratest DIMAP gehen momentan davon aus, dass mindestens jede 2. Stimme per Brief abgegeben werden könnte. Ob das den Wahlausgang beeinflusst, ist unklar. Bei der Wahl vor 4 Jahren haben die Anhänger von Union, FDP und Grünen etwas häufiger per Brief abgestimmt als die von SPD, Linken und AfD. Außerdem wählen traditionell mehr ältere Menschen per Brief als jüngere. Doch Wahlforscher und Politikberater sagen auch, bei dieser Wahl ist alles offen.
Dann wollen wir noch einmal über diese Wahl sprechen und Ihren Wahlkampf. Nico Fried ist Leiter der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Hallo, Herr Fried.
Hallo.
Wir haben in dieser Sendung gelernt, dass die Emotionen von uns Wählenden sehr wichtig sein können für den Wahlausgang, uns jedenfalls Emotionen stark leiten bei der Wahlentscheidung. Empfinden Sie denn diesen Wahlkampf als besonders emotional?
Nein, das ist er eigentlich bisher nicht. Die emotionalsten Momente, wenn man mal genau hinschaut, gab es eigentlich, bevor dieser Wahlkampf richtig losging. Wenn Sie sich mal erinnern an die Schlacht um die Kanzlerkandidatur in der Union, da ging es richtig zur Sache. Da waren Emotionen im Spiel. Und wenn auch auf ganz andere Art, bei der Bestimmung der Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, da waren ja so Soft Emotions, wenn Sie so wollen, im Spiel. Da hat dann Robert Habeck hinterher so ein bisschen geweint, wie schwer ihm das gefallen ist und wie gerne er das gemacht hätte. Seither sind sehr viele so kleine, punktuelle Dinge, da wird versucht, Emotionen zu schüren. Aber so richtig das große Thema, was emotional ist, das sehe ich eigentlich im Moment noch nicht. Da, wobei man sagen muss, dass natürlich die Flut ein sehr emotionales Ereignis war, aber, glaube ich, auf den Wahlausgang keine große Rolle nimmt, wenn man mal absieht von diesem berühmten Lacher von Herrn Laschet, der natürlich seine Chancen beeinträchtigt hat, der jetzt aber nicht sozusagen im direkten Zusammenhang mit der Katastrophe stand.
Und definitiv nicht bewusst gesetzt wurde, das nehme ich zumindest mal an. In diesen ganzen Debatten, die es dann so im Kleinen-Kleinen gab, ist es ja aber durchaus so, dass man sagen kann, das sind so kleine Petitessen, das sind so kleine Neckereien, so auch Annalena Baerbocks Lebenslauf beispielsweise, das wurde dann vielleicht auch ein bisschen überproportional repräsentiert. Jetzt kommen dann alle Gesprächspartner dieser Sendung und meinen, ja, aber es ist auch total wichtig sowas, weil Emotionen sind entscheidend. Wie müsste denn aus Ihrer Sicht ein idealtypischer Wahlkampf aussehen, um diesen Emotionen von uns Wählenden Rechnung zu tragen?
Also ich glaube, es muss immer eine Kombination sein. Natürlich interessieren sich die Leute sehr stark auch für die berühmten Inhalte, insbesondere für die Inhalte, die sie besonders betreffen. Also Eltern wollen wissen, wie geht es gerade nach der Pandemie mit der Schule weiter. Selbstständige wollen wissen, wie geht es mit meinem Betrieb weiter, wie sind die steuerlichen Rahmenbedingungen und so weiter. Aber das ist alles nur Papier, solange es nicht mit Personen in Verbindung gebracht wird. Und deswegen ist der ideale Wahlkampf eigentlich aus der Sicht der Wahlkämpfer, der, indem sie einen Inhalt oder mehrere Inhalte, die überzeugend wirken, verbinden können mit einer Persönlichkeit, der man abnimmt, dass sie vielleicht nicht alle, so erfahren sind die Menschen dann auch mit Wahlversprechen, dass nie alles erfüllt wird, aber doch einige dieser Wahlversprechen dann auch umgesetzt werden. Und das in eine richtige Balance zu bringen, das ist die besondere Herausforderung.
Und wie weit oder wie nah dran an diesem idealtypischen Bild ist dieser aktuelle Wahlkampf aus Ihrer Sicht?
Ja, der ist, glaube ich, da noch ein bisschen weit weg, weil auch die Inhalte zum einen noch nicht so richtig eine große Rolle spielen und wirklich auch diskutiert werden, tiefer als nur so an der Oberfläche.
Noch nicht, haben Sie gesagt. Glauben Sie, das kommt noch in den nächsten 2 Wochen?
Ich fürchte nicht. Ja. Ich glaube eher, dass es noch mehr auf so eine oberflächliche Diskussion geht. Wir haben das gestern im Triell, im Fernsehen, ganz deutlich gesehen. Es ging dann eigentlich nur noch darum, möglichst viele Themen mal anzuschneiden, damit man hinterher sagen kann, darüber haben wir doch auch gesprochen, aber ich glaube, vielen Zuschauerinnen und Zuschauern ist es so gegangen, dass sie so nach einer halben, dreiviertel Stunde da so ein bisschen innerlich auch abgeschaltet haben, weil es einfach so schnell ging, so kompliziert war, so viele Fachbegriffe, mit denen man eigentlich nichts anfangen konnte. Da konnte auch die Emotionalität, die da gestern teilweise drin war, eigentlich dann nichts mehr dran retten.
Sie haben über die Zeit vor dem eigentlichen Wahlkampf gesprochen, die bisweilen emotional aufgeladen war. Gerade zu Beginn dann des Wahlkampfs wurde oft über eine ungewöhnliche Härte gesprochen. Gerade das Negative Campaigning gegen die Grünen wurde da angeführt. Man könnte natürlich auch entgegnen, das ist ja eigentlich nur eine logische Konsequenz aus den Erkenntnissen, die auch wir heute erlangt haben. Genau über so eine Emotionalisierung der Debatte erreichen wir die Menschen. Sehen Sie das auch so?
Ja, ich wäre da vorsichtig, weil man sollte nicht davon ausgehen, dass dieses sehr brutale Negativ-Campaigning, was vor allem auch gegen Frau Baerbock betrieben wurde, bis hin zu sexistischen Angriffen und solchen Dingen, das hat ja nichts mit Wahlkampf zu tun. Das kommt auch nicht jetzt vom politischen Gegner wie der Union oder der SPD, sondern das ist einfach Unflat, der im Netz verbreitet wird, von wem auch immer, manchmal möglicherweise auch von außen, um diesen Wahlkampf zu stören. Die Emotion gehört schon dazu. Also wir haben es ja gestern gesehen, es ist dann schon ganz interessant auch mal zu sehen, wie reagiert jemand, der sonst so stoisch ist, so ruhig und gelassen wie Olaf Scholz, wenn er mal richtig hart befragt und angegriffen wird. Und manchmal sind es dann aber auch nur so die ganz kleinen Dinge, sowas wie dieser Einschub von Frau Baerbock, als sie gesagt hat, also der Fairness halber möchte ich hier darauf aufmerksam machen, dass die Uhr von Olaf Scholz weiterläuft. Das ist natürlich so ein Moment, wo alle sagen, ach, das ist aber nett. Ja. Und das spiegelt sich ja dann auch in den Umfragewerten hinterher. Frau Baerbock hat gestern einen Riesensprung bei Sympathie gemacht. Und daran sieht man, so ganz kleine Momente können da unheimlich viel bewirken.
Es ist ja nun mutmaßlich nicht der erste Wahlkampf, den Sie verfolgen. Inwiefern hat sich denn das Buhlen um uns gefühlsgetriebene Bauchmenschen verändert oder hat es das überhaupt?
Ja, es war mal sehr intensiv, wenn Sie an die Schröder-Jahre denken und auch an die Wahlkämpfe, die Gerhard Schröder geführt hat. Also der berühmte Professor aus Heidelberg, das war ja auch wirklich ein persönlicher Angriff damals auf den Kandidaten von Angela Merkel für das Amt des Finanzministers, Paul Kirchhoff. Und Schröder war jemand, der solche Emotionen unheimlich gut bedienen konnte. Joschka Fischer übrigens auch. Joschka Fischer ist immer auf die Bühne gegangen bei einem Wahlkampftermin und hat darauf gewartet, dass ihn irgendjemand aus dem Publikum Kriegstreiber nennt, weil ihn das unheimlich aufgeputscht hat und dass dann natürlich auch die Emotion zwischen Publikum und Redner stark ja, befördert hat, angeheizt, könnte man auch sagen. Und das ist in den Merkel-Jahren natürlich alles runtergegangen und zwar bewusst. Also Frau Merkel hat natürlich ihren Amtsbonus als Kanzlerin ganz stark ausgespielt und hat darauf gesetzt, erstens zum Beispiel nur ein Fernsehduell immer zu machen. Die Gegner wollten immer mehrere. Und die waren ja auch, wenn wir mal ehrlich sind, stinklangweilig. Also gemessen daran waren ja die beiden Trielle, die wir bisher gesehen haben, zumindest lebendig und unterhaltsam. Und aber das war ganz gezielt, so ein bisschen sedieren und auf den Amtsbonus setzen. Und im Wahlkampf muss man natürlich am Ende auch sagen, der Erfolg gibt ihr recht.
Herr Fried, ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung. Und das war der Tag für heute. Uns WählerInnen haben wir mal durchleuchtet. Beileibe nicht alle Aspekte ausfindig machen können, die uns an die Urne treiben und genauer gesagt dann mitentscheiden, wo genau das Kreuzchen landet. Aber für die 50 Minuten, die uns hier zur Verfügung standen, sind wir doch recht weit gekommen, finde ich. Emotionen sind jedenfalls nicht wegzudenken und wegzuargumentieren. Wir sind gefühlsgetriebene Wesen und haben ihn vermutlich deshalb auch verdient, einen zumindest bisweilen emotionalen Wahlkampf oder immerhin eine Phase vor dem Wahlkampf, die dann emotional war. So Nico Fried eben jedenfalls. Diese und weitere Ausgaben gibt es natürlich auch als Podcast, unter anderem in der ARD Audiothek, bei iTunes oder auf hr2.de. Ich bin David Alf. Bis bald.